Okay, heute mal ganz neu am Anfang des Gottesdienstes. Fühlt sich recht komisch an hier vorne, aber ich muss mich auch gleich mal am Anfang entschuldigen. Ich hatte es eigentlich grafisch aufwerten wollen, was ich heute sage, aber zwischen dem, dass es fertig war und dass ich es auch mitbringe und den Technikern sende, ist irgendwas dazwischen gekommen wahrscheinlich. Und deswegen, vielleicht gibt es ein Live-Bild, wie das letzte Mal quasi, vielleicht ist der Dani so und schreibt quasi live mit. Das sind 4 Punkte, Dani, das kriegst du bestimmt hin. Genau. Wie fange ich an? Am Anfang, ihr sitzt hier so und ja, entspannt und schaut nach vorn, vielleicht mal mit etwas, wo ihr euch bewegen könnt. Wer würde denn von sich sagen, dass er ein dankbarer Mensch ist? Der Rest quasi, wo wir auf die Hände gehen, wer ist eher nicht so dankbar? Und warum hat sich der Rest nicht gemeldet? Da ist ich unsicher quasi. Wir wollen heute über Dankbarkeit nachdenken. Und natürlich bietet sich das irgendwie an, wenn Ernte Dank ist, da steckt das ja schon irgendwie drin, Ernte und Dank. Und ich muss zugeben, ich habe schon oft über Ernte Dank gepredigt und ich habe festgestellt, dass wir zu dem Thema Ernte nicht mehr ganz so diese Beziehung haben. Also das ist jetzt nichts, was uns so in Fleisch und Blut übergeht, wie es vielleicht mal war, wo die ganze Geschichte entstanden ist. Wenige von euch oder vielleicht lehne ich mir weit aus dem Fenster, keiner von euch, vielleicht gibt es den einen oder anderen Bauern unter uns, aber ich kenne ihn noch nicht. Gibt es einen Bauern? Nur den Kleingärtner quasi. Wenige von euch haben quasi irgendwie mit Ernte so zu tun, dass die Ernte entscheidet, wird es ein gutes Jahr quasi jetzt im Kühlschrank oder wird es ein schlechtes Jahr im Kühlschrank. Keiner von euch hat eine Scheune, wo er quasi sein Weizen hineinfährt und dann muss man gucken, ob der irgendwie bis zum Ende des Jahres reicht. Und wahrscheinlich interessiert uns das auch nur so halb, dass es so einen trockenen Sommer gab. Also ich habe immer so hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, irgendwie einen trockenen, heißen Sommer zu haben und die ganzen Dinge zu genießen, zu grillen, Freunde zu treffen, auf dem Balkon abends zu sitzen und eben nicht in Pfützen zu springen oder irgendwas. Und auf der anderen Hinsicht natürlich wissen wir alle und hören es durch Medien, dass es unsere Bauern ganz schön an ihre Grenzen führt, dass wir so ein Wetter hatten und dass es so trocken war. Persönliche Auswirkungen auf mein Leben waren nicht unbedingt zu spüren. Ich glaube, die einzige Auswirkung, die man spüren könnte, wäre, dass es vielleicht an Lebensmittelpreisen etwas nach oben gehen. Aber selbst dort, muss ich sagen, hat sich das nicht unbedingt niedergeschlagen, dass wir jetzt irgendwie nicht mehr wissen, wie wir uns Butter, Milch und Brot kaufen sollen. Wir sprechen nicht gerade von explodierenden Preisen. Und trotz alledem haben wir uns entschieden und entscheiden uns jedes Jahr, gemeinsam Erntedank zu feiern. Und diesen Termin quasi nicht aus unserem Terminkalender zu streichen. Gottes Versorgung an uns hat in meinen Augen definitiv einen Gottesdienst verdient. Und wenn wir Gottes Versorgung anschauen, dann war das früher schon mehr, aber dann ist es auch jetzt noch mehr als nur Essen. Für mich ist es wunderbar zu sehen, wie wir das gerade gemacht haben, dass Gott Menschen in die Ernte schickt, also quasi aufs Feld. Ernte kommt dann vielleicht etwas später, aber erstmal aufs Feld schickt. Einfach zu sehen, dass Gott sagt, Mensch, ich gebe dir Gaben in dein Leben und jetzt nutz diese Gaben, um mit mir gemeinsam an meinem Reich zu bauen. Es ist toll, Menschen einzusegnen, die einfach gesagt haben, ich will einen Hut aufsetzen für was und ich will, so wahr mir Gott helfe, irgendwie das Beste tun und die Dinge nach vorn bringen. Ich will gerne aufs Feld gehen, will streuen und will gucken, was dann am Ende des Jahres im Herbst irgendwo aus diesem Feld heraussprießt und was geerntet werden kann. Und wenn wir uns über eins sicher sein können, dann haben wir einen Gott, der nicht nur säen lässt und vielleicht haben wir irgendwann Glück und es passiert was, sondern wir haben einen Gott, der auf Aussaat mit Ernte antwortet. Der Zeitplan natürlich liegt bei Gott und wie das Gewächs aussieht, liegt ebenfalls bei Gott. Aber wir können uns sicher sein, dass Aussaat auch Ernte bringen wird. Je länger ich darüber nachgedacht habe, über dieses Thema Dankbarkeit, und es beschäftigt mich eigentlich schon die letzten Wochen und Monate, desto mehr muss ich feststellen, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns als Gemeinde heute hier, als Christen, als Menschen Gedanken über Dankbarkeit machen. Dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Dass wir die Wichtigkeit erkennen. Und Wir wollen heute gemeinsam so 4 Stufen durchgehen, die mir in der Vorbereitung gekommen sind, wo ich denke, die helfen uns, oder das sind so 4 Dankesstufen in unserem Leben. Das fängt ganz einfach an und wird zum Ende hin natürlich etwas schwerer, wie so Treppen sind. Und ich würde euch einladen, gerne diese 4 Stufen mitzugehen. Und wir haben ja von uns die eins oder andere Hand gesehen bei Ich bin ein dankbarer Mensch. Das ist fantastisch, wenn ihr euch so einschätzt. Und ich hoffe, dass, wenn du heute merkst, irgendwie Stufe 1 super, Stufe 2 super, Stufe 3 habe ich zu kämpfen, Stufe 4 habe ich noch gar nicht angeschaut, dass ihr euch auf den Weg macht, quasi eine Kultur von Dankbarkeit in eurem Leben entstehen zu lassen. Es geht heute nicht darum, dass wir alle deprimiert nach Hause gehen. Eigentlich soll ja Erntedank was Positives sein, und das soll es auch heute sein, sondern wir möchten heute nach Hause gehen mit einer Option in unseren Köpfen, Schritte zu gehen, die uns gut tun. Ihr werdet es dann gleich merken. Die erste Stufe, die wir besteigen wollen, ich habe es beschrieben mit die Dankbarkeit, die direkte Dankbarkeit oder die Dankbarkeit für Dinge, die quasi auf der Hand liegen. Die erste Stufe scheint recht leicht zu erklimmen. Ich weiß nicht, ihr wart alle Kinder, die einen oder anderen sind es vielleicht sogar noch oder fühlen sich noch so. Irgendwann in eurem Leben habt ihr mal ein Geschenk bekommen, wo ihr gesagt habt, genau dieses Geschenk habe ich mir gewünscht. Und ich habe immer gedacht, ich krieg's nicht, und auf einmal habe ich es bekommen. Also mir ging das ab und an so, dass ich was bekommen habe, das ich mir gewünscht habe. Ich hoffe, euch auch. Und dann fällt es dir leicht zu sagen, Papa, Mama, Oma, Opa, wer auch immer das Geschenk geschenkt hat, danke. Da freue ich mich drüber. Ich bin begeistert. Das Danke flutscht quasi von unseren Lippen, weil wir das im Herzen spüren. Wir spüren im Herzen Freude. Und wenn Freude in unserem Herz aufsteigt, dann ist es ganz oft so, bei vielen Menschen auf jeden Fall, dass das irgendwo raus muss. Manche reden weniger und drücken dann Menschen oder springen durch die Gegend. Ganz verschieden, wie sich Dankbarkeit zeigen kann. Das Gefühl muss raus. Und das Tolle ist, und wir sind alle ein Stück weit vielleicht auch schon älter als Kinder und vielleicht freuen wir uns immer noch über Geschenke. Es gibt ja so die Liebessprachen. Und bei manchen ist es halt das Geschenk, und deswegen freuen sich manche Menschen mehr und manche Menschen weniger. Aber du darfst dich weiterhin freuen, das ist nichts Kindisches, sondern das ist gut, Dankbarkeit auch in Geschenken zu zeigen. Aber es gibt noch viele andere Bereiche zu einer direkten Dankbarkeit, die auf uns wirken und die Dinge aus uns herausholen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ich habe mal versucht, ein paar anzureißen, eine Lohnerhöhung auf Arbeit. Irgendwann wirst du von deinem Chef in sein Büro gerufen und du überlegst, ist es was Positives, was mir heute blüht, oder was Negatives. Und er sagt, ich bin mit deiner Arbeit zufrieden, es ist toll, wir haben uns überlegt, dir so und so viel mehr zu geben. Dort fällt es uns leicht, danke Chef, wie auch immer deine Beziehung zu deinem Chef ist, vielleicht ist es ein Du, vielleicht ist es ein Sie. Danke für dieses Entgegenkommen quasi, für dieses Danke von dir an mich, und ich möchte ein Danke zurückgeben. Oder Menschen kommen in dein Leben, viele von euch bauen Häuser oder Wohnungen aus oder ziehen um oder machen die verschiedensten praktischen Dinge, und auf einmal stehen Menschen an deiner Seite, die dir helfen. Die sagen, ich habe Lust, Zeit, Kraft, ich möchte was investieren, damit dir es leichter fällt. Ich habe das ganz, ganz krass in meinem Leben erlebt. Wir haben ein Haus ausgebaut, und in der Zeit standen ganz viele Freunde an meiner Seite und haben gesagt, ich bin bereit, dir zu helfen. Es fällt leicht, zu diesen Menschen Danke zu sagen und ein dankbares Herz für sie zu entwickeln und zu sagen, ey, das vergesse ich dir nicht, das ist echt toll. Und vielleicht kennst du es auch irgendwie aus Schulzeit, Studium oder auch vielleicht aus praktischen Herausforderungen auf Arbeit, dass du irgendwie so zu Gott gehst und sagst, Mensch, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, wie ich die Prüfung schaffen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Stoff in meinen Kopf kriegen soll. Mir ging das prinzipiell immer so zu meinem Studium. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich diese Hefter, die ich stellenweise kopiert habe, weil ich nicht so oft anwesend war, in meinen Kopf kriegen sollte. Und dann redest du mit Gott und sagst, ich brauche irgendwie wenigstens Ruhe in der Prüfung, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich quasi irgendwie gelernt habe. Und vielleicht brauche ich sogar noch die Themen, nur die Themen quasi, oder mindestens 50% der Themen, die ich vorbereitet habe, um durchzukommen durch die Prüfung. Und dann erlebt ihr vielleicht so eine Prüfung, sitzt drin und auf einmal merkt ihr, ja, das läuft. Ihr habt so, ihr arbeitet vor euch hin und denkt, Mensch, das reicht, das wird laufen. Es wird vielleicht keine 1, wird keine 2, aber eine 3 ist doch gut. Bestanden, und bestanden ist gut, und gut ist 2. Es wird funktionieren, und ihr seid dankbar. Ihr habt irgendwie so ein Bitte Gott gerichtet, und ihr habt gemerkt, es ist tatsächlich irgendwie was zurückgekommen. Kann man natürlich sagen, Zufall, keine Ahnung. Oder du sagst halt, jawohl, Gott hat das gelenkt. Ich kann mich noch an Christoph, der mal die Gemeinde gegründet hat, erinnern, der hat Abi-Prüfung geschrieben und wir hatten alle das Problem, die wir Abi geschrieben haben, dass wir gleichzeitig ja noch die Gemeinde geleitet haben und eigentlich wenig Zeit hatten für Abi-Prüfung. Und bei ihm war das auch so, dass er nicht so viel gelernt hat und er saß in der Prüfung und hat gesagt, es ging um Geschichte, Geschichte-Leistungskurs, das sind so Menschen, die sind besonders. Aber, und er fragte, und es kam halt eine Frage dran, die er nicht beantworten konnte und hat gesagt, Gott, ich brauche die Jahreszahl. Und ihm fiel eine Jahreszahl ein, er hat die hingeschrieben und sie war im Nachhinein richtig. Solche Momente meine ich, wo wir einfach merken, Gott steht auf unserer Seite und Gott hilft uns. Es fällt uns leicht, Gott Danke dafür zu sagen. Genauso natürlich das Problem auf Arbeit. Also wenn du angefangen hast, irgendwie mal mit Gott die Dinge auf Arbeit zu besprechen und zu sagen, ich will da eigentlich nicht alleine durchgehen, sondern Gott, komm mit rein, dann wirst du irgendwann erleben, dass Gott dir Segen schenkt und dass das manchmal so ganz direkt funktioniert und du das Gefühl hast von, ja, danke Gott. Die erste Stufe ist, glaube ich, recht einfach zu erklimmen und ich wünsche uns eigentlich allen, dass wir auf dieser Stufe stehen und dass wir das leben können, dass wir einfach diesen Impuls, dieses Gefühl von, es kommt was in mein Leben, was mir gut tut, auch aussprechen nach außen. Das ist, glaube ich, so die einzige Herausforderung quasi, nicht die Gefühle runterzuschlucken, sondern sie rauszulassen. Vielleicht ein so ein Ding fällt mir gerade so ein, was da dagegen wirken könnte. Ich weiß nicht, wie euch als Kindern ging. Wenn ich Geschenke bekommen habe, war die Frage immer meiner Mutter, hast du dich schon bedankt? Und dann habe ich ja gesagt, hast du dich richtig bedankt? Und dann stellt sich die Frage, was ist richtig bedanken? Hat bei mir stellenweise dazu geführt, dass ich mir immer noch die Frage stelle, wie bedanke ich mich richtig? Ist das ausreichend quasi? Und das könnte der eine Punkt sein, was so ein bisschen der Kniff an dieser Stufe ist. Kann ich mich richtig bedanken? Und das hindert uns vielleicht manchmal und zum Schluss führt es dazu, dass wir lieber gar nicht Danke sagen, bevor es quasi unzureichend ist. Genau, also lasst die Gefühle raus, kommt auf die erste Stufe. Stufe 2. Ich habe sie beschrieben als Dankbarkeit, als Sprache der Zwischenmenschlichkeit. Wie ist es mit unserem Umgang mit Mitmenschen bestellt? Wie gehen wir mit unseren Mitmenschen um? Wir lesen in der Bibel, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie wir uns selbst lieben. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, wie sieht die Liebe zu mir selbst aus, aber wir nehmen einfach mal das positive Fragment aus dem Ganzen heraus, wir sollen unseren Nächsten lieben. Und ich glaube, wenn ich jemanden liebe und positiv entgegentrete, dann hat dieser Punkt Dankbarkeit eine ganz hohe Rolle in dem. Ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, wenn jemand zu euch kommt, ihr habt was gemacht und er sagt Danke. Und ihr merkt, das ist nicht nur einfach so im Vorbeigehen ein Danke, sondern es ist ein Danke von Herzen. Ich persönlich fühle mich ein Stück gehoben, sage ich jetzt mal. Also von meinem Gefühl ist auf jeden Fall nicht, dass es mich runterzieht und ich sage, oh nein, jetzt hat er auch noch Danke gesagt. Er hat Danke gesagt. Es ist jemandem aufgefallen. Es ist nicht selbstverständlich, sondern es ist aufgefallen, dass ich was getan habe. Ich glaube, dass dieses positive Aussprechen Menschen gegenüber Menschen verändert, denen wir es entgegensprechen. Der Gegenspieler, ich habe es schon erwähnt, von Dankbarkeit ist Undankbarkeit. So, und jetzt ist es so, dass Undankbarkeit nicht unbedingt was ist, was wir aktiv äußern. Also, ich gehe jetzt nicht hin, ich bin undankbar, dass du heute den Gottesdienst geleitet hast, Sarah. Also, entweder ich bin dankbar oder ich sage nichts. Und da liegt genau der Hase im Pfeffer eigentlich. Undankbarkeit werden wir nicht aktiv aussprechen, sondern Undankbarkeit wird eher durch Passivität und durch Gleichgültigkeit ersetzt. Mir ist es eigentlich wurscht, ob die Sarah den Gottesdienst leitet oder nicht und ich muss ihr das eigentlich unbedingt sagen, ist doch ihre Entscheidung. Es ist mir auch gleichgültig, ob der Ant jede Woche hier die Stühle stellt und dass das alles so ordentlich aussieht, gekehrt und sauber, ist halt sein Job, kriegt er Geld dafür. Eigentlich ist es, die Dekoration ist schön und gut, aber für mich hätten sie das nicht machen müssen. Ich wäre ganz gut ohne Dekoration klargekommen. Das sind unsere Gedanken, die anfangen in Undankbarkeit und die dazu führen, dass wir eben nichts aussprechen. Dass wir gar kein Gefühl für den anderen haben, ihm was Positives mitzugeben für das, was passiert und das, was er getan hat. Und das ist nicht nur im Gemeindekontext so, das geht weiter. Das geht auf Arbeit weiter. Wie oft ist dein Chef schon zu dir gekommen und hat dir gesagt, gut Jungs oder gut Junge, je nachdem wie du arbeitest, ob du im Team arbeitest oder allein, ich bin zufrieden mit deiner Arbeit. Ich habe gemerkt, du hast dich eingesetzt. Ich habe gemerkt, du hast gekämpft. Das ist toll, ich sehe das gern. Ganz oft erleben wir dort Gleichgültigkeit und das wirkt für uns und das bringt zu diesem Punkt mit, mein Chef ist undankbar. Und wenn du dich anschaust, und ich weiß nicht, wo du arbeitest, aber vielleicht hast du auch Mitarbeiter quasi, die, wo du Aufgaben weitergibst, wie begegnest du ihnen? Empfinden sie dich als dankbaren Bereichsleiter, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, oder empfinden dich Menschen als undankbar, weil du überhaupt nicht im Kopf hast, zu loben und jemandem was Positives mitzugeben? Ich habe festgestellt, dass wenn jemand Neues kommt, ja, also jetzt haben wir ja gerade hier neue Mitarbeiter eingesegnet, da fällt es uns am Anfang richtig leicht, Danke zu sagen. Woran wird es vielleicht liegen? Das liegt vielleicht daran, dass wir wollen, dass sie sich am Anfang erstmal wohlfühlen in dem neuen Job quasi, dass nicht gleich die erste Herausforderung dazu führt, dass sie wieder hinschmeißen und wir jemand Neues finden müssen. Vielleicht ist es auch auf Arbeit so, du hast jemanden neu eingestellt, bist schon heutzutage froh, im Zuge des Fachkräftemangels jemanden gefunden zu haben, und am Anfang quasi wird Honig ums Maul geschmiert, um jemanden einzugarnen. Und es fällt uns leicht, das auch zu sehen. Und unser Blick ist quasi auf der Person. Und natürlich werde ich mit der Sarah heute drüber sprechen, wie sie den Gottesdienst geleitet hat und wer ihr Dankbarkeit entgegenbringt. Völlig normal. Vielleicht ist es eine Art Anfeuern. Vielleicht ist es so eine Art, ja, das muss raus, um jemanden gut zu tun. Fakt ist, dass eine Selbstverständlichkeit der Weg in die Undankbarkeit ist. Wenn die Sarah hier 4, 5, 6 Mal den Gottesdienst leitet, dann wird es irgendwann vielleicht selbstverständlich. Und dann sehe ich nicht den Grund, nochmal zu ihr hinzugehen und zu sagen, Sarah, danke, dass du deine Zeit geopfert hast, damit wir heute eine tolle Begrüßung hatten. Ich reite ein bisschen auf dir rum. Ich suche mal jemand anderes auf jetzt. Vielleicht hatte ich Sarah mit H am Ende zum x-ten Mal heute Lobpreis geleitet auf der Bühne und zum x-ten Mal sich vorbereitet und Lieder mitgebracht und sich Gedanken gemacht, wie könnte das heute werden. Da muss ich nicht nochmal Danke sagen, die weiß, dass es gut ist. Ich glaube, dass dort ein Schlüssel drin liegt, in dieser Dankbarkeit der Zwischenmenschlichkeit. Und mir ist so aufgefallen in der Vorbereitung, wenn du, was auch so Hinderungsgründe sind, warum wir das manchmal quasi so runterschlucken, dass wir ja nicht zu dankbar Menschen gegenüber sind, hat ganz oft mit Neid und Missgunst zu tun. Und wenn du merkst, ich will heute keine Predigt über Neid und Missgunst halten, weil dort haben wir eine ganz tolle Predigt in unserem Predigtarchiv vom Yannick, hört ihr euch mal an. Wenn ihr merkt irgendwie, wir wollen uns ja einfach, ich predige ja zu allen, aber wenn ihr jetzt auf eurem Stuhl sitzt und merkt irgendwie so, das ist ein Hinderungsgrund, da merke ich kann das eigentlich nicht, weil ich das dem nicht sagen will. Ich will eigentlich genauso sein wie der. Ich will auch so ein bisschen ein Können haben. Ich will auch gerne am Mikrofon reden können und dass Leute zu mir kommen und sagen, danke. Dann würde ich mir echt euch ans Herz legen, euch diese Predigt mal anzuhören über Neid und Missgunst und mit Gott darüber zu reden, was das in eurem Leben ist. Was können wir tun mit dieser zweiten Stufe, wenn wir noch nicht draufstehen? Ich glaube, dass wir Aufmerksamkeit trainieren können. So wie, wenn ich jetzt in Jan fragen würde, jetzt suchen wir uns jemanden neuen, wie kann ich denn sportlich werden? Dann würde der Jan zu mir sagen, na, indem du mindestens, du würdest vielleicht sagen jeden Tag, aber jeden zweiten Tag joggen gehst. Du wirst Veränderung spüren. Du wirst merken, das geht auf einmal leichter und auf einmal hustest du nicht mehr am Anschluss, sondern du kannst mehr laufen, du kannst weiterlaufen und irgendwann wirst du Wettkämpfe bestreiten, nicht gewinnen, aber wenigstens bestreiten. Und ich glaube, genauso ist es mit unserer Aufmerksamkeit. Wir können diese Aufmerksamkeit schulen. Du kannst morgens aufstehen und kannst dich vor deinem Spiegel im Bad stellen und kannst sagen, ich möchte heute mit meiner Dankbarkeit einen Unterschied machen. Ich möchte heute mit offenen Augen auf Arbeit gehen. Ich möchte mit offenen Augen in die Gemeinde gehen. Ich möchte mit offenen Augen meinem Ehepartner begegnen, meinen Kindern. Und ich möchte Dankbarkeit ausdrücken für die Dinge, die wir dann auffallen. Wir müssen das Dank nicht irgendwie in uns produzieren und sagen, Mensch, jetzt muss ich was finden, warum ich der Sarah heute Danke sagen kann. Nein, es wäre besser zu sagen, Gott, ich will mich heute darauf konzentrieren, die Dinge zu sehen, die sie tut. Ich will mich darauf konzentrieren, zu erleben und nicht in meiner Passivität quasi nur mich selbst und meinen Weg zu sehen. Ich glaube, diese Stufe zu erklimmen, die Stufe 2, geht durch Training, durch ich nehme mir es vor. Ich trainiere meine Augen. Der dritte Punkt, Dankbarkeit für die Selbstverständlichkeiten. die Stufe fordert schon ein bisschen heraus. Selbstverständlichkeiten in unserem Leben. Psalm 103, Vers 2. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat Gott Gutes getan in meinem Leben? Ich glaube, dass wir in unserem Leben ganz, ganz viel, klingt hart, aber unverdienten Segen haben. Segen, den wir uns nicht aktiv erarbeitet haben. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, okay Gott, ich investiere mindestens 50% meiner Freizeit in Gemeinde, dafür erwarte ich aber von dir, dass du in meinem Leben mehr spürbar bist. Das wäre quasi so ein, in unserem Kopf so ein verdienter Segen quasi. Wir haben nur uns erarbeitet. Und ich glaube, dass erstmal prinzipiell Gott so nicht funktioniert. Also alle, die auf diesem Kurs sind und sagen, noch mehr, damit Gott noch mehr. Das wird nicht funktionieren. Aber wir dürfen in unserem Leben entdecken, dass wir ganz viel unverdienten Segen, unverdiente Gnade erleben, die unser Leben besonders und toll machen. Und wir könnten, glaube ich, wenn wir uns Zeit nehmen und uns wirklich mal diese Frage stellen, für was in meinem Leben kann ich eigentlich dankbar sein, über was ich jetzt lange nicht nachgedacht habe, dann würden Dinge in unserem Kopf runterlaufen und wir würden feststellen, das sind ganz, ganz viele Dinge. Allein das Geschenk, dass wir Deutsche sein dürfen. Ihr wisst gar nicht, was das mit sich bringt, dass wir hier in Deutschland leben dürfen. Da ist eine ganze Kette an Selbstverständlichkeiten hinten dran. Die Selbstverständlichkeiten sind, dass wenn du krank bist, deine Chipkarte beim Onkel Doktor quasi auf die Theke legst und sagst, ich bin krank, ich brauche Medizin. Die Karte wird durchgezogen, du musst vielleicht 5 € dazu zahlen, aber du bekommst, was du benötigst. Oder du verlierst deine Arbeitsstelle. Es ist selbstverständlich, dass du in Deutschland dann nicht auf der Straße leben musst, sondern dass es jemanden gibt, der dich auffängt, der dir Geld gibt jeden Monat und sagt, damit es quasi weitergehen kann. Wir haben ein soziales System. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass du einfach so dein Kind, wir haben ja sogar auswählen dürfen beim Paul, in welche Schule werden wir ihn schicken. Es gibt Kinder auf dieser Welt, die würden gerne in Schulen gehen. Und es ist quasi ja ein Stück weit der Sold, dass wir Deutsche sind, dass wir das einfach tun können. Die Familie, in der du groß geworden bist, deine Eltern, sind eigentlich, wenn du sie positiv erlebst, und natürlich haben Eltern immer positive und negative Fragmente, das habt ihr auch mit euren Kindern, das werden die euch mal erzählen, dann denke ich später, aber die vielen guten Dinge, dieser Segen, dieser Heimat quasi, den habt ihr euch nicht erkauft, irgendwie erarbeitet oder gar bezahlt. Dort seid ihr einfach als Säugling hineingerutscht. Wie auch immer. Das Coole ist irgendwie in dem Ganzen, dass sich halt unsere ganzen Gedanken, unsere Gefühle müssen sich nicht darum drehen, habe ich morgen noch genug? Erfriere ich heute Nacht? Da muss ich irgendwie Angst haben, dass ich hier diesen Raum verlasse und keine Ahnung, erschossen, erstochen oder gekidnappt werde. Das sind nicht diese Gedanken sind nicht in unserem Kopf, sondern wir können ganz frei leben. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit, die für uns, ja, natürlich, ich bin halt Deutscher, das ist halt so, weiß ich ja nichts dafür. Aber haben wir schon mal angefangen, uns diese Dinge anzugucken von allen Seiten und zu sagen, Gott, ich bin da echt dankbar dafür. Ich bin begeistert für das, dass ich hier leben darf. Je länger ich darüber nachgedacht habe, natürlich kommt auch ein Gefühl von Ungerechtigkeit dort hinein. Wenn ich dann mir anschaue, quasi, dass es gibt ja auch noch Menschen, die nicht in Deutschland leben und Menschen, die diese ganzen Dinge quasi nicht genießen können. Wie hat sich Gott das gedacht, diese Verteilung quasi? Mitch hier, Sammy in Kenia. Warum ist das so? Warum gibt es diesen Konflikt oder warum gibt es diese Stufe dort? Ich glaube, wenn wir diese Stufe erklimmen wollen, diese Selbstverständlichkeit in unserem Leben zu erkennen und dafür dankbar zu werden, dann muss sich zwangsläufig unser Denken verändern. Wenn wir uns die ganze Zeit ja damit beschäftigen quasi, was nicht ist, dann werden wir dort so eine Mauer von Unzufriedenheit in unserem Leben aufbauen. Und das Interessante ist, dass ja uns wahrscheinlich jeder, der kein Deutscher ist und von außen irgendwie reinschaut, sagen würde, euch geht's doch super. Ihr habt doch mehr, als ihr braucht. Ihr seid eines der reichsten Länder dieser Welt. Jetzt ist die Frage an euch, fühlen wir uns so, dass es uns super geht, dass wir eines der reichsten Länder dieser Welt sind, oder ist unser Alltag, unsere Sorge davon geprägt, doch zu wenig zu haben und doch irgendwie vielleicht nicht das zu erreichen, was wir uns vorgestellt haben? Drehen sich vielleicht unsere Gedanken trotzdem darum, dass der Fremde kommt und unser Leben verändern könnte? Ich glaube, dass die Gefahr darin besteht, in diesen Selbstverständlichkeiten, dass der Teufel es nutzen wird und er macht es aktiv. Und das sehen wir in allen sozialen Medien, das sehen wir in Presse, das sehen wir überall, uns zu verunsichern, uns das Gute, was Gott uns eigentlich schenken möchte, madig zu machen und wieder zu stehlen. Ein Tag Facebook wird uns, glaube ich, nicht zu Dankbarkeit rufen, sondern eher zu, wo soll das noch hinführen? Was soll in meinem Leben noch alles passieren? Das alles ist auf der Kippe quasi. Ab morgen wird alles anders sein. Das sind doch die Gedanken, die in unsere Köpfe hineinkommen. Es gibt einen schönen Spruch, Loben zieht nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Und ja? Genau, Danken schützt vor Wangen. Sehr gut. Tom, hast aufgepasst als Kind. Ich kann euch sagen, das ist tatsächlich so. Ich habe das live erleben dürfen. Wir haben als Männer quasi in Geier so einen Gebetskreis jeden Freitagmorgen. Und es gibt so diese Tage, da merkst du so eine Niedergeschlagenheit. Und die merken, glaube ich, wir alle Männer irgendwie, wenn wir dorthin kommen. Das ist dann so eine Stimmung von, ah, es ist gerade alles Mist. Es ist sowieso zeitig am Morgen, dass es die Stimmung eh nicht so erhält. Und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere Sorge, die aus der Woche mitkommt. Und ganz oft reißen wir uns zusammen und sagen, wir wollen beginnen heute unserem Gebet eben nicht Gott diese Litanei an, was alles nicht ist und was für Unzufriedenheiten wir mitgebracht haben, sondern wir wollen mit Danken und Loben beginnen. Einfach mal gegensteuern, quasi gegen das Gefühl, was wir mitgebracht haben. Und ich kann euch sagen, es fällt dir richtig schwer, nach diesen 10 Minuten des Danken und Lobens noch deine Bedürfnispyramide von was alles nicht ist, runterzubeten. Weil du merkst, es ist eigentlich nur so klein, was nicht ist. Und es ist so groß, was alles ist. Ich habe festgestellt für mich und ja, ich habe ganz viel davon erlebt irgendwie, dass so diesen Prozess, dass es so Prozesse sind, dass Gott uns manchmal so ruft in neue Dinge hinein und sind am Anfang Feuer und Flamme und im zweiten Moment kommt quasi dieser Moment von aber, da fehlt noch. Hast du das nicht bedacht, Gott, dass ich das eigentlich bräuchte? Und wir verlieren das, die ganzen Dinge wieder aus den Augen. Der Gegenspieler von Dankbarkeit in den Selbstverständlichkeiten ist die Ich-Bezogenheit. Ist die, ich gucke nur auf das, was ich gerade brauche. Ich gucke nur das, dass ich weiterkomme, dass ich noch mehr Geld verdiene, dass ich. Und das wird, und da könnt ihr euch sicher sein, das wird euer Denken und Handeln verändern. Zum Negativen, wenn ihr so denkt und lebt. Und wir erleben es tagtäglich. Wir erleben, wie über Klima nachgedacht wird, über Jobs nachgedacht wird, über Ausländer nachgedacht wird, über Gemeinden, über Freunde. Und in diese ganzen Bereiche kommt hinein, es ist eigentlich alles Mist. Gemeinde, die streiten sich bloß noch und es ist überhaupt nicht mehr Einigkeit da, es ist alles Mist und jeder will was anderes und Jobs, alles in Gefahr und keine Ahnung und jetzt kommen noch, es gibt viel zu wenig Menschen und wie soll das alles weitergehen, unsere Wirtschaft wird zusammenbrechen, dann kommen noch die Ausländer, die nehmen uns alles weg, die setzen sich ins gemachte Nest, es wird alles unsicher, Klima, keine Ahnung, ob wir noch erleben, dass wir hier beerdigt werden oder ob vorher schon dieser Erdball zerknallt. Das sind Dinge, die auf uns einprasseln von außen. In unserem Leben was zu kultivieren und zu sagen, ich bin dankbar sein für jeden Tag, an dem ich aufstehe und diese Segensgaben, die Gott mir jeden Tag aufs Neue gibt und die er sagt dann nicht einen Tag Familie weg und dann nächsten Tag kommt sie erst wieder, sondern diese Segenslinien, die bleiben in unserem Leben. Wir können jeden Tag aufstehen und dankbar dafür sein, dass wir dieses haben. Und ich verspreche euch, wenn ihr diese Dinge über eure Lippen hinausbringt. Und die Bibel ist dort ganz klar in dem auch Negativen, was unser Mund ausspricht, quasi was es für eine Wirkung hat. Aber ich kann euch sagen, nicht nur das Negative hat Wirkung, sondern auch das Positive wird Wirkung in eurem Leben haben. Wenn ihr anfangt, vielleicht euch auch wieder so einen Trainingsaspekt, 10 Minuten Zeit zu nehmen am Tag oder von mir aus 5, vielleicht reichen sogar 2, am Morgen und Gott zu danken, dann werdet ihr merken, dass ihr das Haus anders verlasst, als wenn ihr diese Zeit nicht gehabt hättet. Ihr könnt es ausprobieren, wir können in 4 Wochen drüber sprechen. Wenn ihr es nicht ausprobiert, dann wäre es schade. Der letzte Punkt, und wir sind jetzt quasi auf der 3. Stufe und jetzt kommt die letzte Stufe, Dankbarkeit in allen Lebenssituationen. Das wird es nicht einfach. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht aus Philipper 4, Vers 6. Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset euer Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Der Satz ist an Schizophrenie nicht zu übertreffen. Ich soll quasi mit meinem Bitten und Flehen in Dankbarkeit vor Gott kommen. Also entweder ich bitte und flehe oder ich bin dankbar. Es gibt ja nicht irgendwie dieses Lauwarme dazwischen. Was ist das, was die Bibel hier beschreibt? Es ist eigentlich weltfremd. Ich fühle mich in Bedrängnis, ich fühle mich niedergeschlagen, ich fühle mich nicht versorgt, ich fühle mich traurig um mein Leben, keine Ahnung. Und ich soll Gott Danke sagen dafür. Ich glaube, die wichtigste Grundlage, wenn wir diese Stufe erreichen wollen, ist unser Gottesbild. Was denken wir, was wir für einen Gott haben? Ist es ein Gott, der dich kennt? Oder ist es natürlich logisch ein Gott, wo du maximal eine Nummer sein kannst, weil es ja so viele gibt auf dieser Welt? Ist es ein Gott, der dich einfach nur in seinem Himmelreich auf Erden GmbH angestellt hat? Oder ist es ein Gott, der dich liebt und mit dir gerne unterwegs ist und gemeinsam sein Reich baut, weil er auf jeden Fall auf Gemeinschaft mit dir steht? Ist es ein Gott, der am Himmel sitzt und kopfschüttelnd über dein Leben schaut und sagt, Mensch, du musst doch mal irgendwann die Dinge lernen? Oder ist es ein Gott, der dir die Hand ausstreckt und sagt, ich weiß, du bist gescheitert, aber ich sehe dein Herz und ich weiß, du willst Veränderung? Ist es ein Gott, der dich vielleicht, und ich glaube, dass das Bild in uns manchmal da ist, der dich bis zum Letzten quälen will und dir alles rauben will, um dich zu läutern und rauszufinden quasi, was ist denn dann von diesem Glauben noch übrig, den du angeblich hast? Ich glaube, dass wir ganz oft dieses Bild in unserem Kopf haben, wenn es uns zu gut geht, dann kommt irgendwann dieser Hammer und dann irgendwann werden wir von Gott herausgefordert und dann geht es um Leben oder Tod quasi, um Glaube oder Nicht-Glaube. Das Problem ist, wenn wir dieses Gottesbild in unseren Herzen tragen und mit diesem Gottesbild unterwegs sind, dann können wir diese letzte Stufe nicht erreichen. Weil dann ein Riesenabstand zwischen uns und diesem Gott ist. Und dann wird es definitiv so sein, dass wir in Lebenssituationen kommen und wir merken, ich kann ja nicht danken. Ich sehe hier keinen Ausweg, ich sehe hier kein Gotteswirken, ich sehe hier eigentlich nur Mist. Ich sehe hier nur Vernichtung, ich sehe hier nur Angst. Es ist für mich weltfremd. Ich kann nicht loben in diesen Situationen. Ich glaube, dass in dieser Disziplin, und das ist Disziplin klingt schon etwas besser wie nur Training, dass in dieser Disziplin Dankbarkeit in allen Lebenssituationen es immens wichtig ist, die Bibel zu lesen. Und dort möchte ich anknüpfen an das, was der Eski vorige Woche erzählt hat. Die Bibel ist nicht einfach nur das verstaubte Buch zum schlechten Gewissen machen, sondern die Bibel offenbart uns unseren Gott. Besser und wahrscheinlich einzig, wie das möglich ist, diesen Gott offenbart zu bekommen. Und in dieser Bibel werde ich ganz viele Menschen finden, die genau an diesem Vers quasi herausgefordert worden sind. Und wir merken auf einmal, dass wir in ganz vielen Lebenssituationen eins sind mit Menschen. Dass es nicht die Mitch-Story ist, quasi allen anderen geht's gut und mir geht's schlecht, sondern dass es ganz vielen Menschen mit Herausforderungen zu kämpfen hatten und zu kämpfen haben. Das Coole ist, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, halt auf Menschen stoßen, wo wir den Weg beobachten können, wo wir schon mal sehen können, quasi, was passiert denn mit diesen Menschen? Was passiert denn in diesen Tälern des Lebens und wie hebt Gott diese Menschen auch wieder auf die Höhen? Wenn wir Visionen in unserem Leben bekommen und ganz viele von euch, weiß ich, strecken sich danach aus, quasi von Gott gesagt zu bekommen, das ist für dich. Dafür habe ich dich vorgesehen. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr bekommt diese Vision. Dafür habe ich dich vorgesehen. Du bist die Spitze. Du sollst predigen. Du sollst Gemeinde gründen. Du sollst Jugendarbeit starten. Du sollst Straßenprediger werden, keine Ahnung, was das ist, was quasi Gott zu dir sagt, dann kann ich dir jetzt schon sagen, danach geht's nicht steil bergauf. Sondern nach diesem Aussprechen kommt ganz oft dieses, jetzt wird's schwer, jetzt habe ich ganz viele Dinge nicht, ich habe Angst, ich krieg's nicht hin, ich habe Zweifel, ich bin niedergeschlagen. Eine ganz tolle Geschichte, und die haben wir schon so oft erzählt, dass sie quasi schon breit gelatscht ist eigentlich. Die Berufung von David quasi, dort sehen wir das ganz deutlich. Da kommt einer zu dir und sagt, du wirst König sein. Und wir lesen weiter, dass der jetzige König ihn erstmal verfolgt und töten möchte. Das hat er sich wahrscheinlich komplett anders vorgestellt. Die Vorstellung war, ich kann König werden, ich bleibe noch vielleicht 2 Jahre bei den Schafen, bereite mich darauf vor, irgendwann ruft eine Posaune, David, komm vom Feld, das Volk ist versammelt, du wirst gekrönt und dann ist alles gut. So hat es sich nicht zugetragen. Und wir lesen eine Story von David, die ein Auf und Ab ist. Aber in diesem ganzen Auf und Ab merken wir, dass dort ein Mann entsteht und Gott sagt es, ein Mann nach seinem Herzen. Einer, der quasi mit den Herausforderungen wahrscheinlich in Gottes Augen richtig umgegangen ist. Einer, der nicht umgekehrt ist und gesagt hat, nein, falsch, kann ich sein, funktioniert nicht, sondern einer, der gesagt hat, ich beiß mich dort durch mit meinem Gott. Kennt ihr die Psalme in der Bibel? Habt ihr da schon mal reingelesen und habt mal gesagt, vielleicht mal so ein Psalm am Tag, mal gucken, was da so drin steht. Die Psalme sind gefüllt mit diesen Stories von David. Wir lesen in ganz vielen Psalmen, am Anfang quasi liegt dieser David gefühlt am Boden, verfolgt von allen Menschen dieser Welt. Und am Ende endet er mit Dank an Gott. Wir lesen in diesem Psalm den Prozess, den David geht. Und ich glaube, dass er dort definitiv eine Gabe hatte, das in ein paar Zeilen niederzuschreiben, was in seiner Gefühlswelt dort passiert ist. Ich habe einen mitgebracht, habe extra etwas kürzeren genommen, Psalm 138 von David. Herr, von ganzem Herzen will ich dir danken, dir und keinem anderen Gott will ich singen. Von deinem heiligen Tempel werfe ich mich nieder, ich preise dich für deine Gnade und Treue. Ja, du hast bewiesen, wie zuverlässig dein Wort ist und wie überragend dein ruhmreicher Name. Als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhöht und mir neue Kraft geschenkt. Herr, alle Herrscher dieser Welt werden dich preisen, wenn sie von deinen Zusagen hören. Sie werden besingen, was du, Herr, getan hast, denn unermesslich ist deine Hoheit und Macht. Ja, du bist hoch erhoben, trotzdem sorgst du für die Erniedrigten und durchschaust die Stolzen schon aus weiter Ferne. Selbst wenn ich von allen Seiten bedrängt werde, erhältst du mich doch am Leben. Du stellst dich meinem zornigen Feinden entgegen und rettest mich durch deine Macht. Ja, Herr, du bist auch in Zukunft für mich da. Deine Gnade hört niemals auf. Was du angefangen hast, das führe zu einem guten Ende. Ein Auf und Ab in diesem Psalm zwischen, wenn die Leute hören, was du sagst, Gott, dann werden sie dir folgen, hin zu, eigentlich bin ich der Verfolgte und sie wollen mir ans Leben. Und ich bin dankbar dafür, weil ich auf deiner Seite stehen kann, Gott, auch wenn ich weiß, es kann morgen vorüber sein, weil mein Feind mir gegenübersteht. Dieses schwankende David-Herz ist, glaube ich, die Herausforderung an uns, wenn wir diese letzte Stufe besteigen wollen. Dieses, es wird in unserem Leben nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und super sein, sondern es werden Herausforderungen in unser Leben kommen. Und wenn ihr Menschen von Gott erzählt, dann erzählt ihnen bitte nicht, dein Leben ist danach Bombe. Es ist definitiv richtig, dass wenn Gott in ein Leben kommt, dann ist dort wie so ein Seil vom Himmel, an das wir uns klammern können, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber unser Leben wird sich nicht in Hinsicht von, alle Probleme sind weggewischt und jetzt haben wir ja den starken Gott an unserer Seite und der wird schon kämpfen, entwickeln. Ich glaube, dass wir die Menschen in Situationen bringen, wo sie Gott nicht verstehen. Und in diesen Situationen wird es herausfordernd. Ich glaube, dass es viel besser ist, dass wir den Menschen unser Leben zeigen. Und dass wir den Menschen zeigen, es gibt bei mir ein Auf und Ab. Es gibt Menschen, die mich, weil ich mich für Gott entschieden habe, nicht mehr leiden können, die mich meiden, die mich auslachen. Es hat nicht funktioniert, dass ich nur Erfolg habe, sondern es gab Herausforderungen. Aber ich habe in diesen Herausforderungen gemerkt, dass es ein neues Fundament gibt, auf was ich mich stellen kann. Ich habe gemerkt, dass es eben nicht so wichtig ist, was die anderen über mich denken, sondern ich habe gemerkt, dass ich Frieden erlangen kann in dem, was Gott über mich denkt. Ich bin froh, dass ich in allen Situationen in meinem Leben, wo ich dieses erlebe, dass Gott mich ruft und danach merke ich quasi, was ich alles nichts habe, dass ich Menschen an meiner Seite habe, die mir Wahrheiten zusprechen. Und ich glaube, dass deswegen auch wichtig ist, diese ersten Stufen zu gehen, dass wir überhaupt lernen, dem anderen Gutes zuzusprechen, weil wir das benötigen. Gott hat uns als Gemeinde zusammengefügt, nicht weil es logistisch einfacher ist, quasi sein Wort zu predigen, sondern weil wir uns gegenseitig brauchen. Uns aufzuerbauen, uns zu stützen, uns in schlechten Zeiten zu tragen und in guten Zeiten überzulaufen und Menschen quasi von diesem Glauben abzugeben. Die Bibel spricht davon, dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Und das meint, glaube ich, nicht dieses typische Jona-Bild, ich laufe weg und Gott ist dort, will in die Richtung, sondern das bedeutet, dass Gott ganz oft uns auch Ziele in unserem Leben zeigt, aber der Weg zu diesem Ziel hin entspricht nicht den Vorstellungen unseres Weges. Es geht manchmal auf und ab und rüber und nüber und schmal und hell und dunkel, aber das Ziel, und das war David bewusst, das Ziel quasi wird nicht weggewischt sein, sondern der Weg dorthin wird vielleicht steinig, wird herausfordernd, wird alles von mir fordern. Aber ich kann dieses Ziel erreichen. Zum Abschluss 4 Dinge, die ich uns noch mitgeben möchte. Ich möchte euch ermutigen, eine Kultur des Dankens in eurem Leben zu etablieren. Ich möchte euch ermutigen, nicht an der Stelle stehen zu bleiben und wenn ihr vor uns euren Arm gehoben habt, ich bin dankbar, zu gucken, stehe ich auf Stufe 4, 3, 2 oder 1 und zu sagen, Gott, ich will noch dankbarer werden. Ich weiß, dass in dieser Dankbarkeit ein Schlüssel liegt, der mich verändern wird. Zweiter Punkt, glaubt daran, dass dieses Danken euer Herz verändern wird. Glaubt daran, dass Danken nicht irgendwie nur so eine Floskel ist, sondern glaubt daran, dass wirklich Schritt für Schritt ihr ein neues Herz bekommt, wenn ihr dieses Herz dem Positiven öffnet. Dritter Punkt, bin ich kein Vorbild drin vielleicht, aber ihr seid vielleicht anders, schreibt euch Dinge auf, wo Gott in eurem Leben Gutes tut. Ihr braucht diese Bücher von Ernte, ihr braucht diese Bücher von Gottes Segnungen, damit ihr in schlechteren Zeiten blättern könnt und merken könnt, Mensch, eigentlich steht da Gott an meiner Seite, auch wenn es sich gerade schwer anfühlt. Und vierter Punkt, lernt diesen Gott kennen. Es reicht nicht, einfach nur Predigten zu hören. Ich will euch heute nicht mit einem schlechten Gewissen rauslassen, aber es wäre schade, wenn ihr quasi nur recycelte Bibel quasi habt von Menschen, die sie irgendwie versuchen zu interpretieren. Und es reicht auch nicht, wenn ihr quasi nur im Prophetischen unterwegs seid und quasi von einem Eindruck Gottes zum nächsten geht. Ich möchte euch ermutigen, das Wort Gottes zu lesen und diesen Gott kennenzulernen, um auch in Situationen klarzukommen, wo dieser Gott mal nicht mehr so spürbar in eurem Leben ist. Ich glaube, dass wir das ganz nötig haben. Ich glaube, dass Gott nicht immer in voller Inbrunst und Fülle in unserem Leben sein wird. Und in diesen Zeiten wäre es doch schade, wenn wir weggehen, wenn wir Gott nicht verstehen, wenn wir umkehren und sagen, so habe ich mir das mit diesem Gott nicht vorgestellt. Ich glaube, dass Erntedank und jetzt schließen wir den Kreis und ja, wollen auch das nochmal wirklich hochheben quasi, dass wir Güter mit dir herbringen dürfen, dass wir es schön machen dürfen, dass wir Gott zeigen dürfen, wir sind glücklich über all das, was du uns geschenkt hast. Ich wünsche mir, dass das uns verändert in unseren Herzen und dass es nicht darum geht, wie voll ist unsere Scheune und aus diesem Gefühl von heute, dieses Jahr war es wieder ganz besonders viel, quasi daraus wächst irgendwie unsere Gottesbeziehung, sondern ich wünsche mir, dass wir unabhängig von dieser Scheune sind, dass wir unabhängig von den Segnungen Gottes sind und vor ihn kommen und ja, in ein dankbares und offenes Herz ihm gegenüberbringen können. Ich glaube, dass Gott versteinerte Herzen aufbrechen möchte. Da ist Fachmann da drin, die Dinge aufzumachen, die versteinert geworden sind. Und wir haben alle damit zu kämpfen. Nicht nur du, wenn du dich jetzt so fühlst, sondern ich auch. Ich habe genauso damit zu kämpfen, dass ich nicht immer Dank auf meinen Lippen habe, weil ich es in den Momenten nicht sehe. Wir wollen jetzt gleich eine kurze Zeit oder eine längere Zeit haben, wo der Dom am Klavier sitzt und spielt. Und währenddessen ist Abendmahl. Und ich lade euch ein, in dieser Zeit vielleicht kurz noch auf eurem Platz zu ruhen und zu verweilen und einfach mal auf das zu antworten. Und Gott, vielleicht, es ist nicht heute irgendwie dieses, ab heute entschieden ein Wunder und jetzt sage ich Gott dreimal Danke und dann ist alles besser. Aber es ist gut, heute diese Chance zu nutzen und Gott mal Danke zu sagen und auch mal zu fragen, Gott, wo bin ich so selbstverständlich und ja, so, wo ist diese Selbstverständlichkeit hineingekommen in mein Leben? Und wo habe ich dich eigentlich total aus den Augen verloren, wo du mich segnest und ich merke es gar nicht, Gott? Und vielleicht auch mal zu gucken, wo bin ich hart geworden Menschen gegenüber? Wo hat da was, wo ist was in mein Leben hineingekommen, was eigentlich gar nicht sein soll? Und vielleicht auch Gott für schwierige Lebenssituationen zu danken, die gerade nicht nach Segenslinie aussehen, aber in dem Vertrauen, wir haben einen guten Gott und ich habe einen Gott, der mich liebt, ihm ein Danke entgegenzubringen und zu sagen, Gott, ich falle nicht ab von dir, ich möchte mit dir unterwegs sein, weil du bist wert. Und ich weiß, nach jedem Tal geht's bergauf. Für mich ist so ein Motto geworden, irgendwie, wenn du einen schlechten Tag in deinem Leben hast, kannst du sagen, ab morgen kann es nur besser werden. Und ich glaube, dass es ganz oft uns hilft, auch in unserem Herzen, dieses Dank Gott entgegenzubringen. Und Gott kann mit diesem Leid und mit diesem Schmerz auch klarkommen, aber zu sagen, Gott, ich träume davon, dass du mich wieder rausführst. Ich wünsche mir das von dir. Mein Herz sehnt sich danach, so wie David es sagt, dass du mich quasi aus dieser Bedrängnis befreist. Ich will zum Schluss noch beten und der Dom ist schon hier. Und dann lade ich euch ein, wenn ihr euch dann quasi gewappnet fühlt, dann auch wirklich zum Kreuz und zum Abendmahlstisch zu kommen und Tischgemeinschaft einzunehmen und zu sagen, an diesem Tisch will ich Platz nehmen, an diesem Tisch Gottes quasi, wo er sitzt und sagt, hier bin ich. Ich lade dich ein, mit mir Gemeinschaft zu haben. Ich lade dich ein, mit mir zu essen, mit mir zu trinken. Und wir wollen uns gemeinsam daran erinnern, was ich für dich Großes getan habe. Und Gott, ich danke dir von Herzen, dass du. Und wenn wir es darauf runterbrechen, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, Gott, das ist das Größte und Beste, was uns passieren konnte, Gott. Und vergib uns, wo das selbstverständlich geworden ist, Herr. Wir dürfen zu dir kommen, jeder für sich, Herr. Und der Vorhang im Tempel ist zerrissen, Herr. Und wir dürfen dein Antlitz erleben, Herr. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das ist so toll, Gott. Und ich wünsche mir, Herr, dass du unser Herz veränderst in Dankbarkeit, Herr. Dass wir uns nicht eins machen mit dieser Welt, Herr, die komischerweise so gesteuert ist, dass je mehr man hat, wahrscheinlich aus der Angst, das wieder zu verlieren, undankbarer wird, Herr. Sondern wir wollen Dankbarkeit leben, Herr. Wir wollen auch dort als Gemeinde, als Christen, als Menschen einen Unterschied machen, Herr. Und Herr, wir wollen all unsere Sorgen, all das, was uns bekümmert, wollen wir auf dich werfen und in Dankbarkeit, in Flehen, in Bitten, aber in Dankbarkeit, Herr. Weil wir wissen dürfen, Herr, dass es keinen besseren Platz gibt. Und ich glaube, das ist die größte Wahrheit in unserem Leben. Es gibt keinen besseren Platz für unser Leid, für unseren Kummer und für unseren Schmerz als bei Gott. Danke, dass du uns kennst. Danke, dass wir keine Nummer sind, sondern dass wir deine geliebten Kinder sind, Herr. Danke, dass du jeden beim Namen kennst, Herr. Und danke, dass du jede Lebenssituation hier im Raum kennst. Und wir sprechen auch gegen diese Lüge, dass, ja, keine Ahnung, dass du vielleicht gerade bei anderen mehr wirkst als bei anderen, Herr, dass Menschen irgendwie von dir alleingelassen sind, Herr, du lässt niemanden im Stich. Und wir wollen dieser Zuversicht mit all unseren Lasten zu dir kommen, dieser Zuversicht, dass du die Dinge zum Guten wendest, Herr. Wir wollen uns David als Beispiel nehmen, dass wir verfolgt werden, aber gleichzeitig glücklich sind, weil wir wissen, dass wir dir entgegengehen, Herr. Danke, dass ein fantastisches Leben auf uns wartet, Herr, in deiner Gegenwart. Und danke, dass du mit jedem hier gute Wege gehen möchtest, Herr. Danke, dass es keine Lüge ist, dass alle Dinge uns zum Besten dienen. Danke, dass dein Wort sich nicht, ja, wegwischen lässt, sondern dass dein Wort wahr ist, Herr, und dass es ein Fundament ist, auf dem wir unseren Glauben bauen können, Herr. Dass wir einen Gott darin finden können, der stabil ist, auf dem wir wirklich stehen dürfen und der nicht einfach zur Seite umfällt. Herr. Danke, dass du warst, bist und immer sein wirst, Herr. Amen.